In mein Studium geht es diese Woche um den Studiengang Sound Studies. Wir sprechen aber auch jede Woche über ein anderes Thema, das Studenten umtreibt. Und in diesem Monat hat das Statistische Bundesamt frische Zahlen zu den Doktoranden in Deutschland herausgebracht. Bislang wusste man nie so ganz genau, wie viele Doktoranden es überhaupt in Deutschland gibt. Die neuesten Berechnungen gehen davon aus, dass es im Wintersemester 2010-2011 200.400 Promovierende gab und dass etwa 25.000 Doktoranden jedes Jahr ihre Promotion abschließen. Man kann also auch davon ausgehen, dass viele Doktoranden ihre Promotion vorzeitig abbrechen. Ob das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Keller. Er ist Vorstandsmitglied für Hochschule und Forschung bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Mersch.
Sie beschäftigen sich bei der GEW mit der Situation von Doktoranden in Deutschland und fordern zum Beispiel bessere Beschäftigungsverhältnisse. Es gibt zum Beispiel das Templiner Manifest, das formuliert insgesamt 10 Thesen, um die Situation von Doktoranden zu verbessern. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht die größten Knackpunkte?
Ja, Frau Merz, Sie haben richtigerweise das Templiner Manifest angesprochen, mit dem wir uns für stabile Beschäftigungsverhältnisse, für berechenbare Karriereperspektiven an Hochschulen und Forschungseinrichtungen einsetzen, für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber ein Schwerpunkt liegt in der Tat auf der Promotionsphase. Denn in der Promotionsphase haben wir eine ganze Reihe an Problemen. Ein Problem ist die fehlende soziale Absicherung von Promovierenden, die häufig mit unzureichenden Beschäftigungsverhältnissen, vielleicht auf Viertelstellen oder teilweise noch geringeren Anteilen sitzen, die mit Stipendien sich durchschlagen, die nicht ausreichen, um auch die Krankenversicherung zu bezahlen, die teilweise sehr hoch ausfällt. Und vor allem haben sie das Problem, dass die Laufzeit dieser Beschäftigungsverhältnisse, die Laufzeit dieser Stipendien nicht so bemessen ist, dass sie tatsächlich auch in dieser Zeit ihr Ziel, nämlich die Promotion, erreichen können. Es gibt Berechnungen, dass die durchschnittliche Laufzeit von Arbeitsverträgen nicht einmal ein Jahr beträgt, sondern darunter liegt. Und nun wissen wir, dass eine Promotion in der Regel 4 bis 5 Jahre dauert. Und von daher ist es kein Wunder, dass es hier massive Schwierigkeiten für Doktorandinnen und Doktoranden gibt.
Sie haben jetzt schon eine ganze Menge Punkte angesprochen. Ich glaube, wir müssen die nach und nach nochmal durchgehen. Also einmal die Beschäftigungsverhältnisse, haben Sie gesagt. Dazu gibt es auch Zahlen jetzt vom Statistischen Bundesamt. Da wird gesagt, dass 83% der Doktoranden in Beschäftigungsverhältnissen sind, wobei nicht alle an der Hochschule sind. Also da haben Sie gesagt, ist das Problem, dass die teilweise keine ganzen Stellen haben, sondern halbe Stellen. Und das ist eins der Probleme, die Sie im Moment sehen, wenn ich das richtig verstehe.
Man muss genau sich mal anschauen, was steckt hinter Beschäftigungsverhältnissen. Es ist ja nicht so, dass es sich dabei überwiegend um wissenschaftliche Mitarbeiterstellen handelt, wo dann die Leute einen 4- oder 5 Jahresvertrag haben, in dem sie dann auch im Rahmen ihrer Arbeitszeit sich um die Promotion kümmern können, sondern wir haben sehr viele wissenschaftliche Hilfskraftstellen. Das sind nebenberufliche Beschäftigungsverhältnisse. Und wir haben vor allem auch viele Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen, teilweise auch außerhalb der Hochschulen, mit denen sich die Promovierenden ihren Lebensunterhalt verdienen, aber sie haben dann keine Möglichkeit, innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses sich tatsächlich um ihre Doktorarbeit zu kümmern. Wenn nun aber jemand an einer Universität angestellt wird, zum Beispiel als Mitarbeiter oder wissenschaftliche Hilfskraft, dann ist eigentlich der Sinn, dass er in dieser Arbeitszeit sich auch um die Promotion kümmern kann. Das tun aber viele Universitäten nicht. Sie setzen dann die Doktoranden als Arbeitskräfte ein, um Dienstleistungen in der Forschung zu erbringen, um auch in sehr hohem Umfang Lehraufgaben zu erbringen, bis zu 18 Semester Wochenstunden, wenn man etwa an eine Lehrkraft für besondere Aufgaben denkt. Und die Promotion, die wird dann zum Freizeitvergnügen der Doktoranden erklärt. Es ist also kein Wunder, dass es sehr schwierig ist für die Doktoranden dann tatsächlich ihr Ziel zu erreichen.
Jetzt sagen aber die Hochschulen, es wäre auch komisch, wenn man die Doktoranden ausschließlich für die Bearbeitung ihrer Doktorarbeit bezahlen würde, weil das ist ja auch schon etwas, was man in die eigene Karriere steckt, wo man sehr viel Arbeit auch investiert, was vielleicht auch so ein Geschenk ist, sagen ja auch viele.
Also völlig richtig ist, dass die Qualifikation einer Promotion nicht nur das Schreiben einer Doktorarbeit sein darf. Es geht auch darum, Lehrerfahrungen zu sammeln, Lehrqualifizierungen zu erwerben. Es geht darum, auch ins Wissenschaftsmanagement Einblick zu erhalten, mit Studierenden zu tun haben, sie zu beraten. Aber im Mittelpunkt der Promotion steht natürlich die Erarbeitung der Doktorarbeit. Und durch die Doktorarbeit, aber auch durch die anderen Aufgaben, leisten Promovierende einen wesentlichen Beitrag auch zur Arbeit, die an Hochschulen gemacht wird, zum wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Und deswegen sagt die GEW, Promovierende sind also nicht etwa Studierende in der dritten Phase ihres Studiums nach Bachelor und Master, sondern sie sind junge Forscherinnen und Forscher in der ersten Phase ihrer Berufstätigkeit. Und deswegen ist es eben kein Geschenk, wenn man den Promovierenden ein Stipendium zahlt oder eine Stelle anbietet, sondern es ist der verdiente Lohn, die Anerkennung für die Arbeit, die sie für die Hochschule und auch für die Gesellschaft leisten.
Also ist die Grundfrage dahinter letztlich, wie man Promovierende definiert. Sie haben aber gerade auch die Stipendien angesprochen. Da würde ich jetzt auch denken, im Prinzip ist das ja ein ganz schönes Modell. Die Studenten bekommen Geld, ich glaube sogar bis zu 1300 Euro und können dann damit ihre Promotion schreiben. Also klingt ja erstmal nach einem ganz guten Modell.
Ja, die 1300 Euro, das ist dann sozusagen eher der obere Rand des Spektrums an Stipendien, die wir haben. Viele Länder, Landesgraduiertenförderprogramme, die liegen deutlich darunter, bei 1000 Euro oder noch niedriger. Das Problem beim Stipendium ist, dass die soziale Absicherung für die Promovierenden nicht gegeben ist. Also die müssen sich von diesen 800.000 oder 1200 Euro auch sozial absichern, zum Beispiel eine Krankenversicherung finanzieren. Das kann mal dazu führen, im Einzelfall, dass bis zu 25% des Stipendiensalärs schon mal dafür draufgehen. Und die Promovierenden haben keine Arbeitslosenversicherung, niemand zahlt in ihre Rentenkasse ein. Das heißt, wenn das Stipendium ausläuft, die Doktorarbeit möglicherweise nach den 2 oder 3 Jahren, die das Stipendium maximal läuft, nicht fertig ist, dann sitzen sie in einer ganz prekären Lage. Das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Im Einzelfall mag es trotzdem sinnvoll sein, ein Stipendium zu geben, und viele Promovierende sind dann auch froh, dieses zu haben. Aber dann muss dieses Stipendium bitteschön auch so ausgestattet sein, dass man davon nicht nur leben kann, sondern sich eben auch sozial absichern kann. Deswegen fordern wir ja auch eine Zulage der Stipendiengeber für die Sozialversicherung der Stipendiaten.
Im Templiner Manifest, ich habe das eben schon angesprochen, haben Sie 10 Thesen formuliert. Sie fordern verlässliche Perspektiven, reguläre Stellen, auch ein Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie, also letztlich das, was andere Arbeitnehmer auch haben. Haben Sie denn die Hoffnung, dass das auch umgesetzt wird? Weil diese Praxis gibt es ja schon wirklich seit Jahrzehnten an den Hochschulen, und die argumentieren ja auch immer, ja, wir haben nun mal wenig Geld, also anders geht's nun mal nicht. Also gibt es da überhaupt noch Verhandlungsspielraum?
Nun, was die Hochschulen zunehmend merken, ist, dass sie Schwierigkeiten haben, auch qualifizierte junge Leute für eine wissenschaftliche Karriere zu begeistern. Denn es geht ja nicht nur um die Promotionsphase und die Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, sondern nach der Promotionsphase kommt eine genauso unsichere Postdoc-Phase. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen teilweise bis ins 5. Lebensjahrzehnt hinein nicht, ob sie denn nun eine Chance haben, im Wissenschaftssystem bleiben zu können, oder ob sie dann vielleicht sich mit 45, 50 hochqualifiziert irgendwo in der beruflichen Praxis außerhalb der Hochschulen umsehen müssen. Und das ist ein großes Risiko, auch damit verbunden, dass Work-Life-Balance, Familienfreundlichkeit schlicht an vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen nicht gegeben ist, auch nicht gewollt wird. Und viele junge Menschen scheuen dieses Risiko und sagen sich, warum soll ich denn an eine Hochschule gehen, wo ich nicht nur deutlich weniger Geld verdiene als im Ausland oder in der Industrie, sondern eben auch noch diese große Unsicherheit und diese großen Einbußen hinnehmen muss. Bisher war das so, dass viele Wissenschaftler sagten, okay, Wissenschaft, Forschung macht mir Spaß, ich bringe auch ein gewisses Opfer dafür, aber man darf den Bogen nicht überspannen. Aber genau das geschieht im Moment, dass der Bogen überspannt wird und dass gerade in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, es sehr schwer ist, dann qualifizierte Leute für eine Hochschullaufbahn zu gewinnen.
Also müssen sich die Hochschulen bewegen. Das sagt Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die setzt sich dafür ein, dass sich die Arbeitsbedingungen von Doktoranden und Wissenschaftlern verbessern. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.